All right, time for my health check.
Initiating the nanotechnology scan. Please relax. The scan is in progress. Vital signs, pulse, blood pressure, and temperature are stable. A minor inflammation in your left knee has been detected. Treatment will be initiated immediately. Treatment complete. The inflammation will subside in the next few minutes. You will receive a notification when it's time for your next check. Remember, prevention is key.
Das, was wir heute für ein Krankenhaus halten, sehen wir hoffentlich 2075 nicht mehr.
Ich sehe bei dem Bild tatsächlich immer die Star Trek-Technologie vor mir, wo man dann mit so einem kleinen Gerät und irgendeinem Strahl eine Wunde wieder verschließt.
Es wird ein Punkt kommen, ich glaube, der ist gar nicht so weit, wo es in Teilbereichen so ist, dass die KI besser ist als der Mensch.
Mal angenommen, es gäbe keine Krankenhäuser mehr. Nicht, weil wir in Zukunft nicht mehr krank werden, sondern weil wir alle Gesundheitsleistungen zu Hause erbringen können. Do-it-yourself-mäßig. Und mal angenommen, es wird für uns als Patientinnen und Patienten alles bequemer. Zum Beispiel, wenn unsere Medikamente rund um die Uhr geliefert werden. Im besten Fall im Abo-Modell, weil unsere Apotheke uns ja so gut kennt. Klingt smart, oder? Eine Sache steht uns dabei jedoch gnadenlos im Weg. Der Datenschutz. Schützen wir unsere hochsensiblen Daten eventuell zu sehr? Und verbauen wir uns am Ende damit die Möglichkeit einer bestmöglichen digitalen Gesundheitsversorgung?
Access denied.
Wie sieht überhaupt die Zukunft der Medizin aus? Wie verändert sie sich? Und wollen wir das alles überhaupt? Ich sehe Hologrammoperationen, Organe aus dem 3D-Drucker, Diagnosen mit einem Avatar-Mediziner.
I'm your digital assistant. Here to support the medical team during your procedure.
Nur eine Utopie oder vielleicht schon Wirklichkeit. Wer weiß das schon? Aber wir finden es heraus. Denn die Zukunft der Medizin beginnt genau jetzt. Heutige Station, 50 Jahre in der Zukunft. Willkommen im Jahr 2075. Ich bin Nelly und das ist die vierte Folge der zweiten Staffel von Echt krank. Es klingelt an der Tür. Paketlieferung. Natürlich per Drohne. Ich habe Medikamente bestellt. Dass ich mir diese liefern lasse, ist ja heute schon irgendwie Standard. Aber jetzt funktioniert alles autonom. Denn alle wichtigen Daten sind komfortabel hinterlegt in meinem Membership. Meine Arzneimittel sind personalisiert und zwar 100% abgestimmt auf meine DNA und meinen aktuellen Gesundheitsstatus. Kein Rezept mehr, keine Wartezeiten in der Apotheke. Einfach ein Klick in der App und die Drohne kommt innerhalb von 20 Minuten zu mir nach Hause.
Die Zukunft wird stark bestimmt werden durch sogenannte digitale Transformation. Und wir können eigentlich eine ganze Menge darüber schon sagen, weil die Zukunft hat bereits begonnen. Wir können an mehreren Stellen in Deutschland, international und auch bei den sogenannten Tech-Konzernen schon sehen, was in der Pipeline ist, was schon passiert. Ja, mein Name ist Ferdinand Gerlach. Ich bin Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Für mich als Patientin klingt digitale Transformation äußerst bequem. Doch was wäre, wenn meine Medikamentenlieferung nicht etwa direkt von der Apotheke nebenan kommt, sondern etwa von einem globalen Tech-Unternehmen? Die kennen sich ja schließlich aus mit smarten Innovationen. Amazon zum Beispiel, Prime Health als Apotheke der Zukunft?
Amazon hat mehrere Dinge, die hier in Deutschland kaum bekannt sind. Also die bieten zum Beispiel in den USA jetzt schon 24/7 Videosprechstunden mit Ärzten. Sie bieten Diagnostik vor Ort bis hin zur Probenentnahme, wo ein Amazon-Mitarbeiter kommt, Proben entnimmt und dafür sorgt, dass am gleichen Tag die Ergebnisse zur Verfügung stehen. Amazon Pharmacy, ein weiterer Teil des Unternehmens, liefert Medikamente. Inzwischen sogar per Drohne. Innerhalb von 60 Minuten liegen die Medikamente vor meiner Haustür.
Hättest du gedacht, dass Tech-Giganten bereits jetzt sehr viel Geld in Digital Health investieren? Erst kürzlich wurde bekannt, dass Amazon mit Talkspace eine Partnerschaft eingegangen ist, einem Anbieter für psychische Gesundheitsfürsorge. Das bedeutet konkret, wenn du bei Amazon nach Themen wie Stressabbau oder Familientherapie suchst, gelangst du, wenn du möchtest, direkt zu Talkspace und kannst dort im Idealfall direkt Therapiesitzungen mit zugelassenen Fachleuten in Anspruch nehmen. Verrückt. Aber pass auf, es gibt noch viel mehr.
Den sogenannten RX-Pass, da können Sie, wenn Sie chronische Krankheiten haben und zum Beispiel Mittel gegen hohen Blutdruck nehmen und gegen Diabetes und vielleicht noch ein Asthma-Spray benötigen, dann bietet Ihnen Amazon die Komplettlieferung für den ganzen Monat inklusive Lieferkosten für $5. Das sind Kampfpreise und Amazon geht sogar noch weiter. Sie haben 182 sogenannte Primary Care Center gekauft, also große Hausarztpraxen, könnte man sagen, in denen Patienten auch physisch versorgt werden von Ärztinnen und Ärzten und anderen Berufsgruppen. Man kann dann natürlich sein ganzes Marketplace-Modell so richtig ausnutzen. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, wenn du zuckerkrank bist, ja, wir haben da auch noch ganz tolle Nahrungsergänzungsmittel und übrigens gibt's hier auch Wellnessurlaube und dann gibt's noch diese und jene Hilfsmittel und wir haben auch noch Literatur und Hörbücher und Filme zu dem Thema.
Eine Sache beruhigt mich ein bisschen. Es sind halt immer noch die USA. Dort herrscht ein anderer Markt, vor allem im Gesundheitswesen. Wir in Deutschland sind hingegen, man könnte sagen zum Glück, komplett anders reguliert, unter anderem durch unsere gesetzlichen Krankenversicherungen.
Amazon könnte zum Beispiel eine BKK, eine Betriebskrankenkasse, gründen und diese dann öffnen für alle und dann sagen, meine Prime-Kunden kriegen hier ganz besonders tolle Bedingungen. Die müssen den niedrigstmöglichen Beitrag bezahlen und zusätzlich kriegen sie noch Medikamentenlieferung innerhalb kürzester Zeit, rund um die Uhr, weltweit, Telemedizin in deutscher Sprache und noch diverse andere Goodies. Das wäre für einen solchen Logistik-Weltmeister überhaupt kein Problem.
Natürlich ist Amazon Meister darin, meine Bedürfnisse zu erkennen und zu befriedigen. Kennst du doch selber. Im Gesundheitswesen habe ich hingegen nicht immer das Gefühl, dass ich als Patientin mit meinen individuellen Anliegen vollkommen im Zentrum stehe.
Ja, genau. Die Grenze zwischen Patientinnen und Kunden verschwimmt. Das ist besonders prekär, wenn Menschen wirklich sehr krank sind, wenn sie auch sich alleine nicht helfen können, wenn sie Zuwendung benötigen, vielleicht Trost, Betreuung. Und das werden die Konzerne nicht so ohne weiteres liefern.
Unabhängig davon, ob wir diese Entwicklungen und all die Services bewerten wollen. Fest steht, es entsteht eine neue Dynamik am Markt. Und die fordert das System ganz schön heraus.
Es ist ganz klar erkennbar, dass große Player aus anderen Branchen, die vorher nie was mit Gesundheit zu tun hatten, jetzt in den, in Anführungszeichen, Gesundheitsmarkt eindringen wollen. Und von daher finde ich es gut, wenn Tech-Giganten Druck machen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir öffentlich-rechtliche Plattformen und Lösungen haben. Also die Tech-Giganten sind ja Plattformunternehmen, die mit enormer Macht weltweit agieren. Und da was entgegenzusetzen, ist nicht einfach, aber aus meiner Sicht notwendig.
Wir sollten tunlichst vermeiden, dass so eine solche Steuerung rein kommerziellen Interessen unterliegt. Ja, und das muss man entweder regulieren, wenn es Plattformen wie Amazon sind, oder man muss an irgendwelchen Stellen sagen, bis hierhin und nicht weiter.
Das ist Nils. Ihn kennst du bereits aus der ersten Staffel.
Mein Name ist Nils Alward und ich bin bei Vivantes für IT und Digitalisierung verantwortlich. Ja, das sieht man ja heute schon an der einen oder anderen Stelle als besorgniserregenden Punkt, dass es fast Monopole bei der Terminvereinbarung oder der Terminbuchung gibt. Das ist noch keine medizinische Versorgung, aber da ist eben auf einmal der Zugang zu einem Arzt oder zu einem Termin sehr konzentriert über eine Plattform. Und da sind eben Punkte, da muss man gucken, findet man das gut? Will man das? Ist das schon problematisch?
Wir verwandeln uns also nicht nur mehr von Patientinnen und Patienten zu Konsumierenden. Unsere Gesundheitsdaten werden auch vermehrt zur Ware. Aber so wie es in den USA bereits Praxis ist, lässt sich das in Deutschland natürlich in dieser Form aktuell überhaupt nicht umsetzen.
Wir sind im Bereich der digitalen Transformation ein Entwicklungsland. Ich weiß nicht, wie viele Gesundheitssysteme es auf der Welt noch gibt, wo das Hauptkommunikationsmittel das Faxgerät ist. Da lachen sich andere kaputt.
Und du kannst es dir wahrscheinlich schon denken. Der Grund für unseren Rückstand ist folgender.
In Deutschland wird sehr viel Wert gelegt auf maximalen Datenschutz. Und dabei wird ein bisschen vergessen, dass wir die Daten ja brauchen, die Gesundheitsinformationen, um Patienten gut zu behandeln. Und dieses Ungleichgewicht, sehr starker Fokus auf Regulierung, auf überspitzten und übertriebenen Datenschutz, so möchte ich es formulieren, und zu wenig Dynamik Richtung bessere Versorgung, mehr Befriedigung von Patientenbedürfnissen. Das waren wichtige Gründe, warum das so langsam bei uns vorangeht. Wir haben in Deutschland, wenn man über Gesundheitsdaten redet, als erstes immer die Frage, oh, das sind ja ganz besonders sensible Daten, das stimmt ja auch, könnten die nicht auch missbraucht werden? Das ist die erste Frage, die Deutsche in der Regel stellen. Würden Sie einen Dänen oder eine Dänin fragen, dann sagen die, oh, Gesundheitsdaten, die sind wichtig.
Dänemark gilt als absolutes Vorbild im Gesundheitswesen. Denn hier ist fast alles digital. Die Dänen wollen, überspitzt gesagt, dass möglichst viele Daten über sie zur Verfügung stehen, weil sie dann besser behandelt werden können.
Ich möchte unbedingt, wenn ich ins Krankenhaus komme, dass meine Ärzte ganz genau Bescheid wissen, welche Medikamente ich genommen habe, welche Krankheiten ich habe, was schon diagnostiziert wurde. Ich möchte, dass meine Ärzte, alle, die mich behandeln, optimal informiert sind. Das ist so ein bisschen das Gegenteil. Ja, wir wollen die Daten schützen, abschließen, möglichst soll sie keiner sehen.
Aber was ich dennoch überhaupt nicht verstehe, ist es nicht mein absoluter Wunsch als Patientin, so viele Daten wie möglich transparent zu machen, allein damit ich bestmöglich behandelt werden kann?
Das ist der springende Punkt. Am Ende geht es nämlich nicht darum, was Ärzte, Krankenhäuser, Praxen, Apotheken wollen, ja, wie sie vielleicht auch am besten Umsatz machen können und am besten ihre Organisation smart organisieren, sondern es geht darum, dass die Patientinnen und Patienten bestmöglich versorgt werden. Und dafür ist es ganz klar, brauchen wir eine möglichst in Echtzeit realisierte, vollständige Zusammenfassung aller Daten.
Stell dir vor, du kommst ins Krankenhaus.
Ich komme vielleicht bewusstlos oder ich bin schon alt und kann mich gar nicht mehr erinnern, welche Medikamente ich einnehme. Die Ärzte dort müssen aber wissen, welche Medikamente kriege ich. Ja, kriege ich zum Beispiel blutverdünnende Medikamente? Das muss der Operateur dringend wissen. Habe ich eine Penicillinallergie? Dann darf er mir kein Penicillin geben, das ist gefährlich. Nehme ich andere Medikamente, die sich wiederum mit zusätzlichen Medikamenten nicht vertragen? Das sind Banalitäten. Jeder würde denken, ja, das muss doch klar sein, aber in Deutschland ist das überhaupt nicht klar.
Jetzt haben wir es gedanklich zumindest schon mal ins Krankenhaus geschafft. Dabei lese ich zuletzt immer öfter, die Krankenhäuser, wie wir sie heute kennen, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Denn vor uns steht die wohl größte Umgestaltung im Gesundheitswesen seit über 20 Jahren. Die Rede ist von der Krankenhausreform. Wir haben in Deutschland eine gewachsene Krankenhausstruktur. Derzeit sind es rund 1.900 Einrichtungen. Zu viele im internationalen Vergleich. Die meisten von ihnen kämpfen zudem mit sinkenden Patientenzahlen, steigenden Kosten und Personalnot. Die Krankenhausreform soll daher die Weichen stellen für eine optimale Versorgung in der Zukunft. Doch wahrscheinlich ist diese längst überfällig.
Und die Zukunft wird so sein, ich möchte sagen, sollte so sein, dass es große Krankenhäuser gibt, die für etwa 200.000 bis 250.000 Einwohner quasi eine rund um die Uhr bestmögliche Maximalversorgungsmedizin, so nennt man das, anbieten. Wo auch spezialisierte Eingriffe gemacht werden können, wo seltene Erkrankungen behandelt werden können, wo ich mit einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt rund um die Uhr, auch nachts und auch am Feiertag, immer die bestmögliche Versorgung kriege. Das können kleine Häuser überhaupt gar nicht.
Denn Fakt ist, schon jetzt ist das Krankenhausangebot absolut ungleich verteilt. Während es vor allem in großen Städten eher ein Überangebot gibt, bestehen in einigen ländlichen Regionen Versorgungslücken.
Es wird zum einen weniger Krankenhäuser geben, dafür werden diese größer sein, spezialisierter. Dort wird, wenn es gut läuft, rund um die Uhr die bestverfügbare Expertise vorhanden sein. Also viele Ärzte zum Beispiel in der Herzmedizin, die rund um die Uhr bereitstehen, falls ich mit einem Herzinfarkt komme. Oder genauso, wenn ich einen Schlaganfall habe, dass dort ein Team ist, was optimal vorbereitet ist. Und dann kann man diese lokalen Gesundheitszentren, die es dann auch im ländlichen Raum gibt, verdrahten sozusagen, vernetzen mit den Maximalversorgern. Die haben eine gemeinsame elektronische Patientenakte, die wissen voneinander in Echtzeit. Die Spezialisten machen auch Konsultationen bei den lokalen Gesundheitszentren. Und das Personal rotiert, die werden ausgetauscht, insbesondere in der Aus- und Weiterbildung. Und das führt dazu, dass die Menschen in der Zukunft, wenn das so klappt, das Beste aus beiden Welten haben.
Unterm Strich heißt das also, weniger Kliniken, dafür mehr Qualität.
Das klassische Krankenhaus, so wie wir es heute kennen, mit
einem sehr großen stationären Anteil wird es so, glaube ich, nicht mehr geben. Die Ansätze merkt man ja jetzt schon, dass der Teil, der ambulant, digital, virtuell oder ähnliches geht, der wird signifikant größer sein.
Was heißt das konkret? Wenn ich beispielsweise ein neues Kniegelenk benötige, was passiert dann?
Dann gehe ich dahin, wo die Spezialisten sind, in die große Stadt, ins große Krankenhaus. Da wird die Operation durchgeführt. Und dann kann ich aber am zweiten oder dritten Tag nach der OP zurückverlegt werden, heimatnah, in das lokale Gesundheitszentrum. Da gibt es auch Betten, wenn ich die benötige. Da kann ich von den Angehörigen besucht werden. Und wenn es irgendeine Komplikation gibt, dann verschalten die sich direkt mit dem Operateur im großen Zentrum. Und dann haben wir das Beste aus beiden Welten. Eine lokale, wohnortnahe, bedarfsgerechte Versorgung und die Spitzenmedizin in den Städten, in den großen Krankenhäusern. Aber viele andere Dinge werden nicht mehr im Krankenhaus stattfinden, sondern ambulant. Und die Maschinen und die künstliche Intelligenz, die werden Ärzte und Pflegekräfte, Physiotherapeuten etc. in ihrer Arbeit unterstützen.
Schon mal was von Holomedizin gehört? Also Medizin mit Hilfe von Hologramm? Gibt es wirklich. Und zwar nicht erst in der Zukunft. Die reale Welt wird dabei um Hologramme erweitert, zum Beispiel im Operationssaal. Über dem echten Patienten oder Patientin, der gerade am Herzen operiert wird, schwebt sozusagen ein dreidimensionales und von allen Seiten betrachtbares Hologramm seines Herzens. Die Vorteile der Technologie sind enorm. Der Chirurg oder die Chirurgin kann das Herz nicht nur von allen Seiten viel genauer und besser als bisher betrachten, sondern das Originalabbild des Organs lässt sich ganz einfach mit der Fingerspitze im Raum drehen, vergrößern und ausmessen.
Das heißt, da wo ich jetzt zum Teil quasi noch zweidimensionale Bilder beispielsweise habe oder aber Visualisierungen im Computer, kann ich, wenn ich es mir tatsächlich dann angucken kann und ich kann es anfassen und ich kann für den Patienten, die Patientin individuelle aufgenommene Bilder wirklich reinzoomen und gucken und so sozusagen eine Operation im Feld, also im OP-Feld vorweggreifen, wird extrem wichtig und das natürlich auch zu nutzen für Training. Dann kann plötzlich eine Pflegekraft oder auch eine Ärztin schon, bevor sie überhaupt das erste Mal am Menschen ist, so ein Organ anfassen und kann sozusagen da ganz andere Dinge erleben.
Das ist Mina. Auch sie kennst du bereits aus der ersten Staffel.
Mein Name ist Mina Baumgarten und ich leite bei Vivantes das Ressort Geschäftsprozesse und Versorgungsinnovation.
Virtual Reality ist ein Werkzeug. Es ist ein Werkzeug wie ganz viele andere, die wir in der Vergangenheit auch haben. Da wird, glaube ich, Virtual Reality sehr helfen, einfach Dinge exakter oder standardisierter machen zu können, einfacher machen zu können und eben auch mit anderen digitalen Werkzeugen, Verfügbarkeit von Informationen oder Ähnlichem, ich sag mal, in einer sehr viel höheren Qualität durchführen zu können. Ich glaube, das sind die zwei Aspekte, auf die das einzahlen.
Also es ist noch nicht absehbar, dass die quasi vollständig ersetzt wird. Und wenn das gelingt, dann wird die KI und die Automatisierung die Arbeit von Ärztinnen und Ärzten einfacher machen.
Apropos KI, wusstest du, dass es bereits die erste KI-Arztpraxis gibt, die vollkommen ohne Doktor auskommt? CarePod heißt sie, erfunden von der US-Firma Forward Health.
Eine Mini-Praxis ohne Personal, ohne Ärzte, ohne medizinische Fachangestellte, ohne Pflegekräfte, wo man von der KI, vom Avatar begrüßt wird, wo eine Anamnese durchgeführt wird, also eine Krankengeschichte erfragt wird, wo der Patient unter Anleitung mit entsprechenden Devices eine Selbstdiagnostik durchführt und wo dann erst nachdem das alles passiert ist, telemedizinisch Ärzte zugeschaltet werden. Die erscheinen auf einem großen Multimedia-Bildschirm und die sprechen dann mit dem Patienten. Die sind aber nicht in diesem CarePod, also in dieser Praxis, sondern sind in irgendwelchen Callcentern. Das heißt, es gibt jetzt schon Praxen, die ohne Personal laufen und die KI getrieben sind.
Die kleine Kapsel, die mit jeder Menge Medizintechnik ausgestattet ist, kommt in den USA in Malls und Bürogebäuden zum Einsatz. Sie soll den Nutzern vergleichbare Möglichkeiten wie einen Hausarztbesuch bieten. Symptomchecken sozusagen.
Man wird beobachten, was die schaffen und was sie nicht können. Aber der Anfang ist gemacht und ich gehe davon aus, dass das an verschiedensten Stellen noch sehr, sehr weit vorangetrieben wird.
Aber kommen wir noch mal zu meinem Beispiel der Knie-OP. Könnte hier eine innovative Sensorik den direkten Kontakt zum Arzt oder der Ärztin ersetzen?
Also der Knieschmerz, den kann man sicherlich ganz prima in der Zukunft im ersten Schritt virtuell mit einem Hologrammarzt oder einem in irgendeiner Form projizierten Arzt besprechen und, ich sag mal, erst diagnostizieren. Es wird nur einfach Fälle geben, wo das dann nicht ausreicht und wo in bestimmten Konstellationen dann auch wieder irgendwas Persönliches nötig sein wird. Aber als, sagen wir, nennen wir es mal Erstszenario, wie weit auch immer das geht, kann ich mir das total gut vorstellen. Die Frage ist, für wie viele Anwendungsfälle und wie weit wird das gehen? Und wo sind die Dinge, wo es vielleicht nicht geht?
Bei allen, ich sag mal, oberflächlichen Dingen, wo eine Ärztin nur eine Blickdiagnose letztlich stellen muss, ist das, glaube ich, sehr schnell erreichbar. Und da denke ich mir, ja, natürlich wird es da alle diese technischen Lösungen zusammen geben. Aber wenn es dann darum geht, wo ist die Stabilität, die Instabilität im Knie, braucht man dann ja noch zusätzliche Sensorik, die genau misst, die übersetzt zum Beispiel, wenn dein Kreuzband, also das Band, das in deinem Knie ist, davon ist eins kaputt, dann müsste ja damit eine Ärztin das irgendwie 200 Kilometer entfernt genauso gut untersuchen kann, wie wenn du bei ihr auf der Liege liegst, müsste ja irgendwie zusätzlich auch noch eine sehr komplexe Sensorik drum sein, die genau diese Fraktion von Instabilität in deinem Knie überträgt. Technisch halte ich das durchaus nicht für ausgeschlossen. Frage ist wiederum, was wird das kosten und wollen wir uns das dann leisten?
Wo wir schon beim Thema künstliche Intelligenz sind. In der letzten Staffel haben wir von Mina schon gelernt, anhand welcher Daten die KI lernt.
Und das ist dann auch gar nicht so anders wiederum als beim Menschen, weil wenn man einen jungen Assistenzarzt in China sozusagen in die Rettungsstelle steckt für 5 Jahre und ihn dann in Berlin einsetzt, dann hat auch der andere Muster gelernt, als wenn dieser junge Assistenzarzt in Neukölln 5 Jahre gewesen ist. So ähnlich kann man sich das mit KI letztlich auch vorstellen. Die trainiert, das ist ja sozusagen das Neue, die lernt eigenständig an Daten, die man ihr füttert.
Wir wissen jetzt schon, dass zum Beispiel bei der Analyse von Röntgenbildern oder bei der Durchführung von Darmspiegelungen die Untersuchungen mit KI besser sind als ohne. Und irgendwann könnte es so sein, dass die KI in bestimmten Bereichen einfach so gut ist, weil sie auch technisch mehr kann, als wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, dass sie an bestimmten Stellen einfach besser ist als der Mensch.
Und eine KI kann alle Sprachen sprechen.
Das ist zum Beispiel einer der wirklich großen Vorteile. Die KI wird nie müde. Die ist immer wach. Sie ist weltweit zur Verfügung. Die wird Ihnen Arbeit abnehmen, zum Beispiel Dokumentation etc. Und wenn wir es gut machen, dann haben Ärztinnen und Ärzte in der Zukunft mehr Zeit für ihre Patientinnen und Patienten. Das sollte eigentlich das Ziel sein. Und dann können sie besser behandeln, weil sie alle Daten zur Verfügung haben, weil die KI auch mitdenkt, Vorschläge macht, was die beste Therapie sein könnte. Und wenn wir es richtig anstellen, wird das einen deutlichen Fortschritt bringen. Ein gutes Beispiel sind die sogenannten seltenen Erkrankungen, die zusammengenommen häufig sind. Weil wir nämlich etwa 6.000 verschiedene seltene Erkrankungen haben, wo jede einzelne selten ist. Aber alle zusammengenommen führen dazu, dass viele Menschen, man schätzt etwa 4 Millionen, betroffen sind. Und da haben wir schon das erste Problem. Kein Arzt hat 6.000 verschiedene seltene Erkrankungen im Kopf mit ganz komplizierten Bildern aus bestimmten Symptomen und Befunden. Aber eine KI, die kann das locker.
Und noch ein Riesenvorteil. Künstliche Intelligenz kann auch helfen bei Dingen, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass sie irgendwann zur Bedrohung für uns werden. Zum Beispiel beim Klimawandel. Eine KI könnte erkennen, wenn komplett neue Viren, Bakterien, Mikroorganismen entstehen und uns damit konfrontieren.
Die größte Herausforderung für die menschliche Gesundheit, sagt die WHO, in der Zukunft sind die Folgen des Klimawandels. Da werden wir ein Problem kriegen. Ja, wir haben ja jetzt zum Beispiel das West-Nil-Virus in Berlin und inzwischen auch in Niedersachsen. Es gibt hier die Tigermücke, es wird demnächst Dengue-Fieber und Chikungunya-Fieber und so weiter geben. Erkrankungen, die wir vorher gar nicht kannten. Wie sich das alles auswirkt, ist schwer zu prognostizieren. Aber KI könnte einen Beitrag leisten, weil sie zum Beispiel früher erkennt, welche Probleme es gibt. Und dann könnte man früher darauf reagieren.
KI wird an verschiedenen Stellen schon längst eingesetzt. Und wir haben das so oft schon akzeptiert, ohne dass wir darüber nachdenken. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns vor allem überlegen, wann KI uns helfen kann. Und wann könnte sie auch vielleicht eine Gefahr werden. Zum Beispiel dann, wenn es um Leben und Tod geht. Bei den großen moralischen Fragen.
Also mit und ohne künstliche Intelligenz, stellt sich irgendwann die Frage, wann macht eine Therapie überhaupt noch Sinn? Also diese Abwägung ist eine ethische Abwägung, die mit den Patienten und den Angehörigen auch getroffen werden muss, die wird es auch in Zukunft geben. Und es kann schon sein, dass KI da mitspielt in der Zukunft. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie ist die quasi programmiert, wie ist die ausgerichtet, was hat die für Präferenzen vermittelt bekommen. Also wenn ich zum Beispiel der KI sage, sie soll alles tun, damit der Patient möglichst lange lebt, egal was sonst passiert, was es kostet und wie viel Quälerei das für den Patienten ist, dann würde sie das in diese Richtung optimieren. Wenn man aber sagt, es muss eine Abwägung getroffen werden zwischen der Lebensqualität, der Frage, ob überhaupt noch ein Therapiefortschritt möglich ist, auch den Möglichkeiten, die wir durch Palliativmedizin haben, dann kann eine KI das auch abwägen oder Vorschläge machen. Also sie wird auf absehbare Zeiten niemals eigene Entscheidungen treffen. Das müssen immer noch Ärzte oder letztlich der Patient und die Angehörigen entscheiden. Aber das haben wir im Griff. Also wir können das ja beeinflussen, aber ich denke, dass das, wenn man es richtig anpackt, beherrschbar ist.
KI wird unterstützen, weil sie in Teilen wirklich besser erkennt als der Mensch. Aber was passiert dann mit den Menschen in der Medizin?
Weil ich meine, was wir ja beobachten, und ich glaube, das ist auch für 2075 ein hochgradig relevanter Teil, wir haben heute schon einen Fachkräftemangel und wir steuern auf noch ein viel größeres Problem mit Fachkräften zu. Es gibt verschiedene Hochrechnungen, wenn man sich das mal anguckt, dann werden wir schon in 10 Jahren 30% der Menschen, die heute in der Gesundheitsversorgung arbeiten, einfach nicht mehr haben, weil die in Rente sind. Und die werden auch nicht in dem Umfang jemals wieder nachkommen.
KI kann auch dabei helfen. Natürlich wird die KI allein niemals den Fachkräftemangel in der Medizinbranche vollständig beheben. Aber durch Automatisierung, Optimierung und Unterstützung könnte die Arbeitslast deutlich verringert werden.
Auch eine Intensivschwester wird in 2075 nicht mehr das Gleiche tun, was sie heute tut, weil ihr ganz viele Tätigkeiten am Ende durch die Technologie abgenommen werden. Die Erfahrung ist aber auch, dass durch die technologischen Möglichkeiten eben aber auch ganz neue Bedarfe für Dinge entstehen, die dann doch wieder Menschen erfordern und Menschen machen müssen.
Neue Bedarfe könnten auch gedeckt werden, indem neues Wissen zugänglich gemacht wird. Zum Beispiel durch Bioprinting.
Ich glaube, das ist total realistisch, dass wir Organe aus dem Drucker haben werden. Die Frage ist, definiere Organ und welche Teile des menschlichen Körpers meinst du? Also kleine Implantate, Knochenelemente oder ähnliches, das geht ja letztlich heute schon. Wenn sich die Technologie so weiterentwickelt, wird man sicherlich auch komplexere Organe oder Teile reproduzieren können. Ob das dann ein Gehirn ist oder ein Herz oder vielleicht etwas deutlich weniger Relevantes, schwierig zu sagen. Wahrscheinlich eher kleinere Sachen. Aber ich glaube ja, ich glaube, dass das gehen wird.
Ich habe es schon vor mir gesehen. Bioprinting als Alternative zur Organspende. Aber vielleicht braucht das alles noch ein bisschen mehr Zeit. Manchmal habe ich aber wirklich das Gefühl, die Medizin bleibt deutlich hinter ihren technologischen Potenzialen zurück.
So sollte man auch die Forschung fokussieren oder gucken, welche Geldverwendung oder welche Forschung in welchen Bereichen nützt tatsächlich den meisten Menschen und der allgemeinen Versorgung.
Und es bleibt wie immer bei diesen Dingen die Frage, will ich das eigentlich?
Was will die Medizin der Zukunft? Gute Frage. Die Idee à la do-it-yourself, also so viel wie möglich von zu Hause behandelt zu werden, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Selbstbestimmt Medizin praktizieren, ohne Medizin studiert zu haben, geht das?
Und wir haben jetzt schon Beispiele, wo die Anleitung zu Hause funktioniert. Es gibt die angeleitete Laienreanimation. Also wenn Sie jetzt in der Familie plötzlich einen Angehörigen, der umfällt und nicht mehr atmet, und Sie rufen dann die 112 an, die Notrufnummer, dann kann es sehr gut sein, dass der Disponent in der Zentrale, bis dann der Notarztwagen irgendwann auftaucht, Sie anleitet, die Wiederbelebung durchzuführen, selbst wenn Sie das noch nie gemacht haben.
Aber dieses Arztgespräch und den persönlichen Kontakt, den möchte ich nicht weghaben. Also wir sind Menschen, wir brauchen soziale Interaktion und die kann und möchte ich zumindest nicht durch reine Technologie ersetzen.
An dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung.
Also die Zukunft wird durch die Begriffe Healthcare Anywhere and Anytime gekennzeichnet. Also wir können in Zukunft gesundheitliche Diagnostik und Therapie an jedem Ort zu jeder Zeit machen. Dafür muss man nicht mehr unbedingt in eine Praxis oder eine Klinik gehen. Und das funktioniert, weil es zum Beispiel Sensoren gibt, also zum Beispiel ein Pflaster, was aufgeklebt wird, was 13 verschiedene Vitalparameter ableiten kann. Das gibt's jetzt schon von einem israelischen Unternehmen im Routinebetrieb. Und da wird dann die Herzfrequenz gemessen, die Sauerstoffsättigung, die Temperatur und andere Dinge. Und es wird demnächst Dinge geben, die jetzt auch schon an einigen Stellen eingesetzt werden, wie zum Beispiel intelligente Toiletten. Da wird der Urin automatisch analysiert auf diverse Parameter und auch übrigens auch die Medikamente, die Patienten nehmen sollten. Einsatzgebiete sind zum Beispiel Altenheime und Pflegeheime, wo man dann erkennt, ob die Patienten zum Beispiel zu wenig getrunken haben, ob sie die Medikamente in zu großer oder zu niedriger Dosierung bekommen. Das läuft automatisch, ohne dass jemand da noch groß drüber nachdenken kann. Das kann man automatisieren. Das sind alles Beispiele, die zeigen, was jetzt schon möglich ist.
Möglich ist einiges. Aber ehrlicherweise bin ich immer noch auf der Suche nach spektakulären Veränderungen. Wir verbringen doch so unendlich viel Zeit auf Social Media. Müsste es nicht da auch eine smarte Technologie geben, die erkennt, wenn es in unserem Gesundheitszustand Unregelmäßigkeiten gibt? Oder läuft am Ende doch alles auf eingepflanzte Mikrochips hinaus?
Ganz viel wird sicherlich und muss ganz dringlich sich dahin bewegen, dass wir das, was technisch möglich ist, für Prävention nutzen, also dafür sorgen, dass möglichst früh Sensorik halt hilft, dass Krankheiten gar nicht auftreten.
Okay, vielleicht brauchen wir doch alle einfach nur ein Wearable an unserem Handgelenk. Wir haben es ja schon in der ersten Staffel gehört.
Eine Apple Watch oder ein vergleichbares Instrument ist ja nichts anderes als die erste Sensorik zu Hause, die etwas ersetzt, was man vorher nur beim Arzt konnte. Und das ist etwas, das wird weiter fortschreiten. Und das wird, glaube ich, immer mehr Diagnostik tatsächlich auch auf irgendwelche niederschwelligen Geräte, die durch Patientinnen und Patienten zu Hause bedienbar sind, verlagern.
So schließt sich der Kreis und wir landen am Ende doch wieder bei den Tech-Konzernen. Doch treiben nicht gerade diese Unternehmen eine Gesundheitswelt voran, in der diejenigen mit Zugang zu den besten Technologien am besten versorgt sind? Und entsteht so nicht eine duale Gesundheitswelt, wenn nicht sogar eine Zweiklassenmedizin?
Ja, es gibt eine Gefahr, und zwar mit Blick auf die sogenannte digitale Gesundheitskompetenz. Also digital heißt, ich kann mich digital informieren, ich habe entsprechende Geräte und Devices zu Hause, ich kann da irgendwie mit umgehen. Und diese digitale Gesundheitskompetenz haben zu wenig Menschen. Übrigens selbst die Profis, also Ärzte und Pflegekräfte, haben teilweise eine unzureichende digitale Gesundheitskompetenz.
Wenn wir diesen kleinen Unterschied weiterführen, also dass Menschen unterschiedlich gut über Zugang zur digitalen Medizin verfügen, dann kann sich daraus ganz schnell eine Art Dystopie entwickeln. Also ein Zukunftsszenario, das für uns als Gesellschaft als nicht wünschenswert einzustufen ist.
Da gibt es tatsächlich ein Problem. Wenn jetzt die Gesamtentwicklung dahin geht, dass digitale Transformation eine größere Rolle spielt, dann hängen wir möglicherweise Teile ganz ab, Teile der Bevölkerung, die nicht mehr mitkommen. Ob das dann auch noch eine finanzielle Frage ist, weil die einen können sich die neuesten Apple Watch Fitness Tracker leisten und die erkennen ihr Vorhofflimmern eben schneller als die anderen, ja? Das ist noch eine andere Frage.
Das sehen wir ja auch heute schon. Also wir sehen ja, wenn man sich überlegt, wer beschäftigt sich heute mit Langlebigkeit, also Longevity, Unsterblichkeit. Das sind hochgebildete, reiche Menschen, die aus Führungspositionen kommen und die sich mit diesem Thema beschäftigen.
Ich hoffe sehr, dass wir da nicht hinkommen werden. Und dass zumindest, ich sag mal, das allgemein anerkannte Standard der Forschung immer für alle zur Verfügung stehen wird. Egal, wer welche finanzielle Ausstattung hat und ob man sich das leisten kann.
Am Ende sind sich Ferdinand, Nils und Mina einig. Die Medizin der Zukunft darf niemanden ausschließen.
Also ich wünsche mir in 2075, dass Gesundheitsversorgung nicht exklusiv ist. Dass sie nicht davon abhängt, ob jemand reich, arm, Frau, Mann, jung, alt aus einem Land hier in Europa oder global ist, sondern dass wir tatsächlich den Weg finden, als Gesellschaft zu sagen, Gesundheit ist fundamentales Grundrecht und wir müssen das System darum gestalten, dass die Medizin das unterstützt.
Warum wird die Zukunft nicht so spektakulär, wie wir es erwarten? Warum wirken die Ideen so wenig radikal? Vielleicht, weil am Ende Menschen über die Gesundheit von Menschen entscheiden. Fest steht, die Medizin wird innovativer und die Medizin wird im besten Fall individueller und gerechter.
Ich würde mir mehr Optimismus und mehr Mut wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass wir so ein bisschen aus dieser deutschen Miesepeter-Stimmung rauskommen. So nach dem Motto, alles ist ganz schwierig, alles muss erstmal 1000%ig sicher sein. Oh Gott, nein, das machen wir lieber nicht. Die Daten könnten ja missbraucht werden. Dass nicht dieser Fokus nur auf Abwehr und Misstrauen und übertriebenen Datenschutz liegt, sondern auch den Möglichkeiten, die wir haben und die wir nutzen können. Für eine bessere, gemeinwohldienliche, aber auch für den einzelnen Patienten bessere gesundheitliche Zukunft.
Bedeutet das zusammenfassend also, je mehr Daten, desto besser die Medizin? Vielleicht. Aber wir haben es eben auch gehört. Deutschland ist im Vergleich ein analoges Land in einer digitalen Welt. Wir müssen Tempo machen, wenn wir als selbsternannte Hightech-Nation nicht den Anschluss komplett verlieren wollen. Und das gilt insbesondere fürs Gesundheitswesen. Zum Abschluss möchte ich euch folgende Ideen nicht vorenthalten. Wir haben die ganze Zeit nach vorne geschaut. Wie wird die Medizin im Jahr 2075 wohl aussehen? Also was wird sich in den nächsten 50 Jahren verändern? Doch in die Zukunft geschaut wurde schon immer. Warum nicht auch mal schauen, was vor 100 Jahren über die Medizin der Zukunft, also über unsere Gegenwart, prognostiziert wurde?
Immer wenn wir uns mit der Zukunft beschäftigen, müssen wir uns mit dem Heute beschäftigen und wir müssen uns mit dem Gestern beschäftigen. Da ist ein Ansatz, eben genau hinzugucken, was waren eigentlich die Utopien von gestern? Also was hat man in der Mitte des 19. Jahrhunderts, in der Mitte des 18. Jahrhunderts gedacht, was in 100, 200, 300 Jahren möglich sein wird? Und was davon ist wahr geworden und was davon nicht?
Spannend. Dann hören wir uns also in 50 Jahren wieder und schauen, was alles eingetreten ist von dem, was wir heute gehört haben. Die Utopien von gestern sind die mutige Zukunft von morgen. Denn es stimmt irgendwie doch. Die Zukunft der Medizin beginnt genau jetzt. Das war die vierte Folge der zweiten Staffel von Echt krank. In der nächsten Episode besuchen wir ein Pflegeheim und stellen uns der Frage, wie es sich anfühlt, alt zu werden. Und wir hören spannende Geschichten von den Pflegekräften und einem ganz besonderen Bewohner.
Also ich habe ganz selten mal mein Herz ausgeschüttet, aber dem gegenüber, das werde ich nie vergessen.
Vielen Dank an alle unsere GesprächspartnerInnen. Wenn dir die Episode gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Echt krank ist eine Produktion von Vivantes in Kooperation mit UVA, Soundpool Studio und Maniac Studios. Ich bin Nelly Thalbach. Tschüss und bis zur nächsten Folge.